im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Vom Vorlesungssaal auf den Trainingsplatz bis hin in die stärkste Fußballliga der Welt. So oder so ähnlich könnte man vereinfacht den Karriereweg von Jonas Scheuermann beschreiben. Doch da steckt natürlich mehr dahinter. Und daher habe ich mir den aktuellen Co-Trainer vom Premier League Club Brighton & Hove Albion zu From Coach to Coach eingeladen, um über seine Arbeit als Assistant Coach unter Fabian Hürzeler zu sprechen, aber auch über die mehr als 7 Jahre als Bundesliga-Co beim FC Augsburg unter verschiedensten Cheftrainern wie Jes Torup, Manuel Baum oder auch Enrico Maaßen. Mich interessiert, was macht Jonas als Co-Trainer aus? Was kann er anderen Assistant Coaches und auch Cheftrainern mitgeben? All das und vieles mehr über seinen spannenden, ja auch vielleicht außergewöhnlichen Weg in die Premier League darf er uns jetzt in den nächsten 2 Folgen bei From Coach to Coach verraten. Und damit herzlich willkommen, Jonas Scheuermann.
Servus, hi, grüß dich.
Schön, dass du Zeit findest. Hinter dir sehe ich strahlend blauen Himmel, Sonnenschein. Könnte schlechter sein, oder? An der Südküste Englands.
Das stimmt, ja. Ich muss sagen, als ich hierher gewechselt bin, haben viele gesagt, ah, du gehst ins englische schlechte Wetter und viel Regen und windig. Windig kann es hier wirklich sein. Aber ich muss sagen, vom Wetter her ist es super. Und in München hat es im Winter manchmal Minusgrade. Die hatten wir hier bis jetzt noch gar nicht.
Ja, da ist definitiv das Klischee bestätigt. Seit 6 Monaten bist du in England, einmal über den Ärmelkanal drüber, andere Währung, andere Uhrzeit, andere Verkehrsregeln. Was war so für dich die härteste Umstellung persönlich?
Also mit dem Verkehr komme ich gut zurecht. Ich habe nicht mal ein Auto hier. Also ich habe kein Auto. Ich habe mir ab und zu mal eins geliehen, aber ich habe kein Auto hier. Aber mit dem Verkehr komme ich wirklich gut zurecht. Uhrzeit habe ich gedacht, 1 Stunde ist nicht viel, aber es ist wirklich viel. Gerade am Abend so, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, mit Familie zu telefonieren, Oma, Opa. Da macht 1 Stunde schon viel aus. Aber im Endeffekt ist einfach Leben und das ist hier gleich wie in Deutschland auch.
Und lebst da ja wahrscheinlich sowas wie dein Traum, neues Abenteuer nach, wie gesagt, gut 7 Jahren in Augsburg und vielen davor. Da reden wir im Detail auch im Laufe der Folge drüber. Aber würde ganz gerne reinstarten mit deiner jetzigen Episode. Und mich interessiert, wie kamst du eigentlich zu Brighton im Sommer? Gab es da schon vorher Kontakt zu Fabian Hürzeler? Weil so eine Anfrage, die wird ja kein reiner Zufall gewesen sein.
Ja, also wir haben uns schon, er ist ja aus München auch und ich habe in all der Zeit, wo ich bei Augsburg war, auch in München gelebt die ganze Zeit und da haben wir uns schon immer wieder über Fußball ausgetauscht, über Fußball gesprochen und haben ja natürlich gemerkt, dass wir so gleich denken und trotzdem nicht in allem gleich denken und es ist ja auch wahnsinnig gut, wenn man nicht in allem genau gleich denkt, so weil man dann ganz gut und kontrovers diskutieren kann auch über Sachen im Fußball und gerade so während der Corona-Zeit, wo man nichts anderes machen konnte, sind wir einfach ab und zu spazieren gegangen, haben uns über Fußball unterhalten, relativ lange und da haben wir schon gemerkt, dass wir einigermaßen gleich ticken und ja und dann kam im Sommer eben das Angebot von ihm oder wir haben drüber gesprochen, ob wir uns das vorstellen können zusammen und haben uns da genau drüber ausgetauscht und sind dann irgendwie zu einem Entschluss gekommen. Er hat gesagt, ja, er möchte es mit mir machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss eine Nacht drüber schlafen, weil über große Entscheidungen muss ich immer eine Nacht drüber schlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Es hat sich richtig angefühlt, gut angefühlt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, let's do it.
Ja, du hast ja gesagt, eure Philosophien über Fußball, aber auch über Teamsport, über ein Zusammenarbeiten in der Gruppe, die ähneln sich sehr, die decken sich in vielen Bereichen. Was macht denn deine Philosophie von Fußball, von diesem schönen Spiel, von diesem Teamsport aus?
Ja, du sagst ja schon richtig, also Teamsport ist für mich das A und O, es geht nur zusammen. Und gleichzeitig ist es auch so, ich meine, das habe ich über meine Tätigkeit im Amateurbereich und bei sehr jungen Jugendmannschaften oder auch älteren Jugendmannschaften gesehen, dass es ohne Teamgeist im Endeffekt nicht funktioniert. Du kannst zwar trotzdem Spiele gewinnen, weil du individuelle gute Spiele hast oder individuell besser bist, also so kann man natürlich Spiele gewinnen, aber auf lange Sicht bin ich der festen Überzeugung, dass es dann nicht funktioniert. Und natürlich ist es im Profifußball nochmal ein bisschen was anderes, weil die Spieler ja, klar, die kommen schon auch freiwillig, aber das ist deren Beruf, die verdienen damit einen Haufen Geld und natürlich sind da auch sehr große Egos unterwegs und es geht darum und für die Spieler die Karriere weiterzuentwickeln, die ganze Zeit und so werden sie ja auch von, sage ich mal, von Beratern oder von Familie oder von verschiedensten Menschen getrimmt, dass sie die Karriere weiterbringen sollen. Und das ist für mich das Spannende, dann irgendwie zu schauen, wie kriege ich die Spieler weiter, aber wie trotzdem kriege ich es hin, diesen Teamgeist zu haben und alle Spieler mit einzubeziehen. Weil, wenn wir ehrlich sind, am Wochenende 11 Spieler spielen, die sind glücklich, dann hast du ein paar, die sitzen auf der Bank, da gibt es glückliche und nicht so glückliche. Es gibt Spieler, die sind auf der Tribüne und die alle dann zu vereinen, auch wieder in der nächsten Woche, und sie zu vereinen nach Niederlagen und sie zu vereinen auch nach Siegen, das ist für mich das Spannende. Und da ticken wir beide gleich, dass es nur übers Team geht. Sowohl bei den Spielern als auch beim Staff und im ganzen Verein.
Ja, spannend. Du sprichst da ja quasi zwei Gegensätze an. Einerseits ein Teamgeist, ein Team, was zusammenwirkt. Auf der anderen Seite quasi diese individuellen Karrierepläne. Jeder schaut ja am Ende doch auf sich selbst, auch als Trainer ja. Du hast ja auch Ziele und Wünsche. Aber wie vereint man das? Weil du sagst, dass du weißt, du wirst jedes Wochenende Spieler enttäuschen, die auf der Bank sitzen, die ja vielleicht auch auf der Tribüne sitzen müssen. Gleichzeitig brauchst du aber auch diesen Teamspirit. Wie schaffst du das? Wie macht ihr das? Worauf legt ihr Wert?
Ja, es ist auf jeden Fall grundsätzlich mal so, wenn ich Leistung von den Spielern will, muss ich Sinn bieten. Warum machen sie das? Und der Sinn von jedem Spieler, warum er Fußball spielt, ist ein anderer. Es gibt bestimmt Spieler, die spielen, um Geld zu verdienen, um vielleicht sogar auch Familie in ihren Heimatländern zu unterstützen. Das kann ein Sinn sein, um Leistung zu bringen. Bei anderen ist reine Freude, bei anderen ist die Genugtuung zu gewinnen oder besser zu sein als der Gegner oder sich immer weiterzuentwickeln. Also der Sinn ist bei allen anderer, und den rauszubekommen, geht natürlich über Beobachten, aber auch über darüber mit den Menschen zu sprechen. Es bleibt am Ende ein Menschenbusiness-Fußball. Und das dann zu vereinen, ja, da gibt es keinen Schlüssel. Das ist Menschengefühl, würde ich sagen.
Ja. Lass uns mal darüber sprechen, denn du bist ja im März 2017 hast du beim FC Augsburg angeheuert, damals als Co-Trainer unter Manuel Baum. Warst dann jetzt bis vergangenen Sommer Bundesliga-Co-Trainer unter den verschiedensten Coaches. Da kommen wir auch nochmal später dann genauer drauf zu sprechen. Und hast jetzt im Sommer den Schritt gemacht, bist weiterhin Co-Trainer, aber in einer anderen Liga, in einem anderen Land. Was ist für dich als Assistant-Coach so der krasseste Unterschied gewesen?
Also der krasseste Unterschied ist für mich, ich bin damals Anfang 2017 zu Augsburg gekommen, und da war es so, Manu Baum war schon 2 Monate Cheftrainer, ich bin dazugekommen, wir hatten dann eine relativ erfolgreiche Zeit, am Ende wurde dann nach, glaube ich, 2,5 Jahren ist dann Manu Baum gegangen worden, und ich bin geblieben, und dann war ich sozusagen der, würde ich jetzt mal sagen, der Vereins-Co-Trainer. Viele Vereine haben ja einen Vereins-Co-Trainer, der da ist, auch wenn Trainerwechsel stattfinden. Und ich hab's immer von der Seite gesehen, ein neuer Trainer kam mit seinem Assistent oder hat halt noch Leute mitgebracht. Und ich hab's immer von der Seite gesehen, wie kommt ein Trainer in diesen Verein rein? Wie nimmt er die Menschen mit, die schon da sind? Weil ich bin ja als Co-Trainer nicht der Einzige, der schon da ist. Das sind ja Athletiktrainer, Physiotherapeuten und so weiter. Also ein riesen Staff ist ja schon dahinter und war auch bei Augsburg schon da. Und wie nimmt der Trainer diese Menschen mit? So, das habe ich immer aus der Vereins-Co-Trainer-Perspektive gesehen. Und jetzt, und das kommt mir jetzt zugute, weil jetzt habe ich das Ganze andersrum erlebt. Jetzt bin ich mit dem deutschen Team, in Anführungsstrichen, bin ich jetzt in einen Verein reingegangen, und ich weiß, wie wichtig es ist, die Menschen in dem Verein alle mitzunehmen, weil die Menschen, die für den Verein arbeiten, die immer da sind, die kennen die Spieler gut, die haben eine persönliche Beziehung zu den Spielern und die haben ja auch einen täglichen Impact auf die Spieler. Und ich habe es jetzt sehe ich es praktisch von der anderen Seite und bin derjenige, der die alle mitnehmen muss, mit Fabi zusammen, mit den Leuten, mit denen wir reingegangen sind, müssen wir die Leute mitnehmen, müssen versuchen, dass alle an einem Strang ziehen. Also es ist gerade das Gegenteil. Und das ist der größte Unterschied. Und dann natürlich vom Verein her, dass bei Augsburg, wir hatten schon einen großen Staff auch bei Augsburg, also 2017 noch gar nicht so, da hat sich aber krass weiterentwickelt über die 8 Saisons. Aber bei Brighton ist natürlich nochmal eine andere Fraktion dahinter.
Du sprichst an, anderer Blickwinkel, aber auch andere Größe. Im Vorgespräch hast du ja auch schon gesagt, die Facilities, die ganze Infrastruktur ist ja auch nochmal größer. Ist es auch jetzt mal ganz plump gefragt, schwerer, sich irgendwie zu behaupten, irgendwie seine Meinung reinzukriegen in diesen ganzen Stuff, weil einfach mehr Leute mitmischen, irgendwie ihre Meinung, ihre Ideen mitgeben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist, glaube ich, überall so, jetzt nicht nur im Fußball, wenn umso mehr Menschen mitreden, umso mehr Menschen beteiligt sind, umso größer kann die Kraft entstehen. Wenn jeder weiß, was sein Aufgabengebiet ist und wenn jeder seine Aufgabe gewissenhaft macht und wenn man auch nicht denkt, man muss in andere Bereiche unbedingt eingreifen. Also es kann mehr Kraft entstehen, wenn mehr Menschen da sind, wenn aber jeder weiß, was seine Aufgabe ist und die macht, wenn die Vernetzungsstellen praktisch gut funktionieren. Das, aber es kann auch viel zu Bruch gehen bei großen Gruppen, weil mehr Egos dabei sind, weil über mehr Dinge diskutiert wird, vielleicht auch länger diskutiert wird. Und der Vorteil bei kleinen Gruppen oder bei kleinen Trainerteams oder bei kleinen Staffs ist einfach, dass schnell und prägnant Entscheidungen getroffen werden, dass nicht so viel diskutiert wird. Aber klar, die größere Kraft entsteht natürlich bei mehr Menschen, die aber gut zusammenarbeiten. Und dann meine eigene Meinung reinzubringen, ja, meine Aufgabe ist es, meine Meinung zu äußern, aber sich bei einem großen Staff auch mehr zurückzunehmen, weil es ist nicht so, dass wir da reingehen und alles wissen und wir gehen in eine andere Kultur rein. Es ist schon eine andere Fußballkultur und da ist es wichtig, Sachen anzunehmen, aber auch klare Kante zu zeigen und sagen, das ist bei uns so, so wollen wir es haben, so wird es gemacht und gleichzeitig auch ja, sich verändern, weil am Ende ist es auch so, nur wer sich verändert, bleibt sich selbst treu.
Inwiefern musstest du dich jetzt konkret verändern oder auch eben nicht verändern, bis der Jonas Scheuermann, der du auch in Augsburg als Co-Trainer warst?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ich bin der gleiche Mensch, ich bin authentisch. Ich war bei Obermenzing der gleiche wie bei Augsburg und bei Augsburg der gleiche in Brighton. Und ich werde auch der gleiche bleiben, egal wo es hingeht oder wo es nicht hingeht. Aber ja, es gibt ja, nicht unbedingt einen großen Unterschied. Aber es ist natürlich so, dass ich mit der Sprache ist was anderes. Also mein Englisch ist okay oder jetzt nach 6 Monaten natürlich viel besser geworden und täglich wird es besser. Aber am Anfang war es nicht einfach, manche Ideen reinzubekommen, weil mir natürlich einfach das Instrument der Sprache ein bisschen gefehlt hat.
Du hast ja auch eben das Thema Aufgaben angesprochen. Was sind deine konkreten Kerngebiete, mit denen du als Assistant Coach in Brighton gerade vertraut bist?
Also ich bin der Co-Trainer von Fabi und sage ich jetzt mal, spiegeln ist so ein blödes Wort, aber ich bin derjenige, der ehrlich mit ihm reden kann, der ehrlich mit ihm redet und mir dabei, sage ich mal in Anführungszeichen, dass ich mir auch nicht... Es macht mir nichts aus, ehrlich zu reden. Also wir können vielleicht auf einer anderen Basis reden, wie jetzt jemand anders, der ihn nicht so gut kennt. Dann mache ich Standardsituationen offensiv. Am Trainingsplatz bin ich schon so verantwortlich für Competition. Also ich habe bei Augsburg lange Zeit auch einen Schiedsrichter gemacht oder habe die Übungen gecoacht, wo es zur Sache geht, wo es ums Gewinnen geht und wo du auch siehst, dass Spieler sehr, sehr ehrgeizig sind und auch mal vielleicht was sagen. Und da bin ich aber auch einer, der dagegen geht oder der sich nichts scheißt. Ja, das sind meine Hauptaufgaben. Und dann klar natürlich Rondoformen, Passspielformen, wenn Übungen eingeteilt werden, Individualtraining danach. Also schon sehr breit gefächert. Und ich würde auch sagen, dass ich bei Augsburg durch die vielen Cheftrainer, die ich hatte, ist es so, dass ich von jedem Cheftrainer ja anders eingesetzt worden bin. Weil es gibt Cheftrainer, die machen viel selber am Platz. Es gibt Cheftrainer, die lassen mehr von ihren Co-Trainern machen und beobachten mehr. Bei dem einen habe ich dann Standards gemacht, Rondoformen, Passformen, Übungsformen, gruppentaktische Sachen. Also es hat sich immer wieder variiert und deswegen würde ich sagen, dass ich sehr vielseitig einsetzbar bin.
Ja, dadurch war ich auch zu einem Allrounder mehr entwickelt. Du bist ja jetzt schon seit bald 8 Jahren insgesamt Co-Trainer und wir wollen ja hier auch diese Folgen nutzen, um so ein bisschen tiefer Einblicke in das Leben eines Co-Trainers zu geben, in die Ansichten, in die Rollen, in die Kompetenzen, die so ein Co-Trainer auch braucht, die sich vielleicht ähneln, die sich aber vielleicht auch total unterscheiden von der Cheftrainerrolle. Und unter Co-Trainern gibt es ja auch verschiedene Typen, hört man immer wieder, der Cheftrainer, wenn er da ist, schaut er, okay, auch oft, was habe ich nicht, also was brauche ich für ein Staff, was brauche ich für Skills, was muss ich mir für Spezialisten dazu holen, dann gibt es den stillen Taktiker, den Standardspezialisten, den Technikguru, den Menschenfänger oder auch vielleicht den Emotional Leader, gibt es ja, sagen wir mal, verschiedene Kategorien und ich würde sagen, niemals ist eine Person nur eines davon, weil vieles verschwimmt, aber dennoch hat man ja irgendwie wie ein Steckenpferd. Was würdest du sagen, was ist deins in dieser Rolle als Assistenzcoach, die du jetzt nicht nur in Brighton hattest?
Ja, es ist schwer, so über sich selber natürlich zu reden oder irgendwie Stärken hervorzuheben. Ich würde sagen, dass eine Stärke ist, dass ich sehr vielseitig einsetzbar bin, also ein Allrounder, und dass ich, wie gesagt, in den ganzen Jahren von der Analyse, vom Zeichnen, vom dann vor der Mannschaft halten, von der Motivation, von ja, Menschenfänger, sagen andere über mich, weiß ich jetzt nicht, will ich es nicht selber über mich sagen, aber sagen andere über mich, und von, ich bin sehr laut und ich komme gut gelaunt, ich habe wenige Tage, wo ich eine schlechte Laune habe. Und das Ganze ist, denke ich mal, gerade in negativen Phasen, wenn man mal nicht gewinnt, was ja im Fußball so oder so vorkommt, also in jedem Sieg steckt ja auch eine Niederlage drin, ist das wahrscheinlich eine Stärke von mir, Niederlagen relativ schnell zu vergessen, um wieder positiver in die Zukunft zu blicken.
Ja, du sagst richtig, Thema Stimmung kannst du dann auch aufhellen. Lass uns mal konkreter reingehen, so in dein Coaching am Spieltag, denn du hast gesagt, so, du bist in eurem Trainerteam derjenige, der auch dem Chef einfach ehrlich widerspiegelt, wie du es gerade findest, Auftreten der Mannschaft, Auftreten des Cheftrainers. Bist du am Spieltag oft auch in der Zwickmühle zu sagen, okay, ich sehe jetzt was so, aber ich will es eigentlich nicht aussprechen, weil ich glaube, es wäre ein Stimmungskiller, oder bist du schon dann so, dass du immer automatisch, wenn du halt, wenn dir was in den Sinn kommt, wenn du ja, sagst, oh, das gefällt mir irgendwie gerade nicht, immer direkt das Gespräch suchst mit Fabian Hürzeler?
Also, sagen wir mal, am Spieltag ist der Cheftrainer in seinem Flow auch. Und man sollte auf jeden Fall, und das gilt jetzt nicht nur für mich oder für Co-Trainer, sondern auch für Staff mit, also die andere Aufgaben haben, Physiotherapeuten, lass es Athletiktrainer sein, lass einen Cheftrainer auch im Flow, weil ich glaube, dass es sehr oft so ist, dass wir von außerhalb, die kein Cheftrainer sind, dass uns manche Sachen vielleicht auffallen, aber wir unterschätzen, was ein Cheftrainer an einem Spieltag für krasse Aufgaben alles hat. Also er hat seine Matchday-Analyse vorzubereiten, die hat er wahrscheinlich vielleicht schon davor zubereitet, er muss sie halten, dann hat er unzählige Medientermine, es geht darum, dann irgendwie auch eine Ausstrahlung, Charisma und ein positives Charisma zu haben während dem Spieltag, dann geht es um die Halbzeit, dann ist es das Coaching während dem Spiel, du stehst stetig im Mittelpunkt und stehst in deiner Coaching-Zone und musst Anweisungen geben, und nach dem Spiel hört es ja nicht auf, nach dem Spiel geht es darum, kurz zu reflektieren, was war, was ist passiert, wie ist das Ergebnis, das Ganze weiterzugeben. Deswegen ist es am Spieltag, klar, während dem Spiel, wenn mir was auffällt, gehe ich nicht direkt hin und sage das. Öfter fragt auch Fabi, was siehst du, und dann sage ich das, aber es bleibt ja auch nur ein kleines Zeitfenster und es bleibt ja auch nur ein kurzer Moment, und die Frage ist auch, was kommt an in einem lauten Stadion, und das ist schon sehr sensitiv oder sensibel, dieser Bereich, und ich denke, dass die größere Aufgabe oft in der Vorbereitung steckt und dann nicht mehr in dem Prozess am Spieltag.
Ist es oft auch einfach Zufall, was dann so passiert, welche Dynamiken sich dann an der Seitenlinie auch ergeben, weil für so uns als Zuschauer ist es wie so eine Blackbox. Man sieht immer nur den ganzen Staff da miteinander reden, mal mehr, mal weniger, je nach Spielphase, und man denkt, das ist schon alles irgendwie durchchoreografiert. Wenn ich das eine Problem habe als Cheftrainer, suche ich mit dem Co-Trainer, das andere dann mit dem anderen Co-Trainer, aber es ist oft Zufall, wie sich was ergibt.
Ja, klar ist, also welchen Co-Trainer er sich sucht oder ob er dann vielleicht mit dem Athletiktrainer redet wegen der Belastung während dem Spiel, das ist jetzt kein Zufall, aber was ja das Schöne und was im Fußball ausmacht und was ich auch jedes Wochenende wieder total genieße, ist so dieses, der Mensch möchte eigentlich immer wissen, was kommt im Leben. Also wir möchten die Zukunft bestimmen. Und in gewisser Weise versuchen wir es ja auch, weil wir das Spiel vorzubereiten, dass wir es gewinnen am Ende. Aber das Schöne, was ich finde, ist am Spieltag so dieses Gefühl auch der Ungewissheit. Und dann gerade so, es gibt, ich mag eigentlich nicht die Zeit so vom Aufwärmen und es dauert. Und es ist aber nicht nur im Profibereich, sondern auch im Amateurbereich, habe ich gedacht, ja, wann kann das Spiel endlich losgehen? Aber so die letzten Minuten vor dem Spiel einfach zu wissen, nicht zu wissen, was kommt, das liebe ich. Und ich glaube, dass es auch die Spieler lieben oder alle, die im Fußball arbeiten oder auch die Fans, die ins Stadion gehen, so die Ungewissheit der Zukunft. Weil du kannst in das Spiel reingehen, du nimmst dir alles Mögliche vor, und der Gegner prügelt den Ball lang, der zweite Ball kommt bei dem runter, der zieht einfach mal ab in der zweiten Minute und der Ball landet im Kreuzeck und du liegst 1-0 hinten. Und der ganze Plan ist erstmal über den Haufen geworfen. Oder er ist nicht über den Haufen geworfen, weil ich muss darauf reagieren. Und der Plan sollte ja auch immer sein, auf alle Eventualitäten reagieren zu können. Aber das kannst du nicht alles vorbereiten. Und das finde ich das Spannende, die Spieler darauf vorzubereiten, mit allem, was kommt am Platz, aber auch im Kopf, weil viel entsteht ja auch im Kopf bei den Spielern, sie darauf vorzubereiten und ihnen ein gutes Gefühl zu geben, dass sie mit allem, was passiert, umgehen können. So, das ist das Schöne und das macht mich immer glücklich am Spieltag.
Dieser Nervenkitzel, nicht zu wissen, was passiert, macht natürlich auch den Reiz am Spiel einfach aus. Aber wie versuchst du konkret den Spielern zu helfen während dem Spiel, vor dem Spiel, in der Halbzeitpause? Was sind so auch Tipps, die du vielleicht weitergeben kannst als an andere Trainer?
Ich würde sagen, das richtige Maß finden, wie viel rede ich vor dem Spiel mit den Spielern und in wie viel lasse ich sie auch alleine. Weil, wenn wir ehrlich sind, ist es so, sage ich jetzt mal, du hast, keine Ahnung, meistens sind die Mannschaften so 1,5 Stunden vor dem Spiel vielleicht dann im Stadion oder kommen mit dem Bus an. Und da hast du ein gewisses Zeitfenster, wo die Spieler sich einerseits fertig machen, wo sie Tapes bekommen, wo sie noch beim Physio sind, wo sie ihre Rituale haben, manche beten, manche, keine Ahnung, müssen noch auf die Toilette davor. Jeder hat was anderes. Manche machen mehr Gymnastik davor oder ja, Vorbereitung im Gym, manche machen weniger. Es ist so unterschiedlich. Und wenn du dann, da haben die alle ihren Ablauf und dann ist es noch so, dass meinetwegen ich hingehe, erzähl noch was wegen Standards, denk an die Position, denk dran, das zu machen. Dann kommt der Co-Trainer, der vielleicht mehr mit der Offensive zu tun hat, erzählt auch noch was. Dann kommt nochmal der die Defensive, sagt auch noch was. Dann kommt nochmal ein Mitspieler, erzählt dir noch was. Dann kommt nochmal meinetwegen einer vom Performance-Team und sagt, nimm hier noch den Booster oder das mit Kohlenhydraten, dass du länger durchhältst. Also da ist es für mich wichtig, nicht zu viel und nicht zu wenig zu finden. So das richtige Maß. Und das richtige Maß ist bei jedem Spieler ein anderes Maß. Und das rauszufinden, ist meine Aufgabe. Aber klar bin ich so am Ende nochmal, bevor es rausgeht, nochmal motivierende Worte. Aber nicht speziell vielleicht zu einem einzelnen Spieler, vielleicht auch zur ganzen Mannschaft gerne. Und während dem Spiel ist es für mich natürlich mein Aufgabengebiet abzudecken. Sei es Standards dann, bei Wechseln zu sagen, wer wo zu stehen hat und dass die Ordnung beibehalten wird und gleichzeitig auch natürlich was vor der Bank passiert mit Zweikämpfen, sie da zu motivieren und gerade so das Umschalten, finde ich, kann man ganz gut coachen nach einem Ballverlust, nicht nachzudenken, tack, auf dem Fuß stehen und der erster Schritt wieder zurückarbeiten. Da, glaube ich, kann ich von draußen mit meiner lauten Stimme der Mannschaft auf jeden Fall helfen.
Nochmal einen Push geben. Würdest du die These unterschreiben auf die Rolle eines Assistenzcoaches, dass die größte Gabe für so einen Co-Trainer ist, sich auch zurücknehmen zu können?
Ja, auf jeden Fall. Also zurücknehmen. Manchmal ist es so, man sagt immer mehr und noch mehr Input und man denkt, dass wenn man noch mehr Input gibt, dass dann der Spieler es doch verstehen muss, aber das Glas, also ich nehme mir meinetwegen jetzt ein Glas, wenn das Glas halt voll ist, ist es halt voll. Und da muss erst was raus, damit was Neues rein kann. Das ist halt einfach so. Und natürlich sich zurücknehmen, aber ist ja logisch, nicht komplett zurücknehmen, aber so das richtige Maß zu finden an Input und auch an Zuhören oder an nur Beobachten, das ist, glaube ich, total wichtig. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Typen. Und da muss ich auch ein Trainerteam gut ergänzen, ja.
Was würdest du sagen, wann hast du dieses richtige Maß gefunden? Weil es ja einfach auch nur über Learning by Doing und Erfahrung machen geht. Ich nehme mal zum Beispiel jetzt einfaches Beispiel. Ich war ein Jahr lang mal Co-Trainer, sonst nur in der Cheftrainerrolle. Diejenigen, die hier immer zuhören im Podcast, die kennen die Story wahrscheinlich schon aus vorherigen Folgen. Aber ich habe in dem Jahr unbewusst, habe ich quasi die Grenzen überschritten und bin eigentlich wie ein Cheftrainer manchmal auch an der Seitenlinie aufgetreten, weil ich irgendwie so aus diesem Helferinstinkt heraus, Mannschaft läuft nicht, ich gehe raus, gebe immer noch einen Coaching-Hinweis rein und A, war es überfrachtend, B, war es halt einfach das falsche Verhalten für einen Co-Trainer, wenn schon der Cheftrainer die ganze Zeit an der Seitenlinie steht und Sachen reingibt. Also da für mich persönlich irgendwie Learning, ja, Grenzüberschreitung, Rolle falsch interpretiert in dem Fall, aber auch für mich gemerkt, ich bin aber immer der irgendwie an der Seitenlinie dann stehen will. Hast du diese Erfahrung auch mal gemacht?
Nee, also ich hab drei Hauptwerte, das ist Ehrlichkeit, Loyalität und Vertrauen, so als Co-Trainer. Und dann vielleicht, um ganz kurz auszuführen, als ich bei Augsburg war, ist es ja so, dass mir Spieler auch einige Dinge anvertraut haben, weil ich ja nicht der Co-Trainer war, der mit dem Cheftrainer gekommen bin. Und dann musste ich auf meine Art und Weise filtern, was gebe ich weiter zum Cheftrainer und was nicht. Und es ist nicht gut, alles weiterzugeben. Weil wenn ich meinetwegen ein 11 gegen 11 pfeife und ich als Co-Trainer der Schiedsrichter bin, auf dem Platz bin und ich höre manchmal Kommentare, was Spieler sagen während dem Spiel, da muss ich das nicht alles 1:1 dem Cheftrainer weitergeben, weil es Kommentare sind, die in der Emotion passiert sind. Gleichzeitig muss ich auch manche Sachen sagen, weil ich loyal bin, weil Vertrauen und Ehrlichkeit einfach meine Hauptwerte sind, muss ich manche Sachen auch dem Cheftrainer weitersagen. Und das, weil du vorhin gefragt hast, was ist der Unterschied, das ist auch ein bisschen der Unterschied jetzt zu meiner Tätigkeit bei Brighton, weil die Spieler wissen, dass ich mit dem Cheftrainer zusammengekommen bin. Ich bin mit Fabian Hürzler zusammengekommen. Das heißt, sie denken oder sie wissen so aus Spielersicht, dass ich alles dem Cheftrainer weitergebe. Deswegen werden sie wahrscheinlich eher mit dem Co-Trainer, der vom Verein da ist, über solche Dinge sprechen. Das ist ganz natürlich, das ist ganz normal. Ich habe es von beiden Seiten, ich erlebe es jetzt von der Seite und davor habe ich es von der anderen Seite erlebt. Das ist das Gute, dass ich beide Seiten so erlebt habe, um das Ganze einzuschätzen. Aber um auf deine Frage zu kommen, bei mir war es nie so, dass ich da die Grenze überschritten habe und dann vielleicht in Themengebiete oder wie ein Cheftrainer aufgetreten bin. Nee, auf keinen Fall. Ich weiß auf jeden Fall, wo da mein Platz ist. Aber ich glaube, dass es im Fußball wahnsinnig oft passiert, was du gerade geschildert hast. Weil es natürlich viele Co-Trainer gibt, die auch nach oben wollen, die Cheftrainer werden wollen. Ich meine, das ist auch ganz normal. In vielen Vereinen wird dann der Cheftrainer zum Co-Trainer gemacht. Und wenn die Ziele dahinter sind, dann probieren sich vielleicht auch manche Co-Trainer bis an die Grenze ranzutesten. Weiß ich jetzt nicht. Aber ja, klar, das ist natürlich ein Problem. Ja, nicht nur im Fußball. Ich meine, in einem normalen Unternehmen ist ja das Gleiche.
Jetzt haben wir ja viel über Teamführung schon gesprochen. Vielleicht so bei diesem Thema Brighton und auch den Wechsel für dich jetzt nochmal zu bleiben. Mehr taktischer Natur. Du bist ja auch mit deinen Ideen nach England gekommen. Das Trainerteam ist nach England gekommen. Hat sich, ich sag mal so, jeder hat, wie gesagt, seine Ideen. Habt ihr schnell gemerkt, okay, ihr müsst auch Dinge anpassen von euren Ideen, die ihr habt? Oder sagst du eigentlich, Fußball auf europäischer Ebene in so Top-Ligen, taktischer Natur oder auch die Art und Weise des jeweiligen Fußballs in der Liga unterscheidet sich gar nicht so krass?
Ich würde sagen, grundsätzlich Fußball bleibt Fußball. Egal wo. Also Fußball bleibt Fußball. Das ist eins, was klar ist. Aber natürlich ist es hier so, wo wir auch so dann mit dem ersten Spiel schon, wir hatten ein Testspiel gegen Queen's Park Rangers. Und dann auch mit den ersten Premier League-Spielen auswärts bei Everton haben wir gespielt, direkt erstes Spiel im Goodison Park, wo wir dann gedacht haben, boah, krass, das ist intensiv. Also ich glaube, dass von der Spielweise her, von der Intensität, von der Zweikampfhärte, von der Zweikampfführung, wie in Zweikämpfe reingerumpelt wird, wie es am Ende manchmal hin und her geht, auch noch am Ende vom Spiel, wenn eine Mannschaft nur mit einem Tor führt, das ist schon nochmal ein Unterschied als in Deutschland. Da geht's jetzt aber gar nicht mal groß so, sich dann taktisch daran anzupassen. Klar muss man dieses Umschalten, also die Restverteidigung spielt ein großes Thema, dass der Gegner nicht ins schnelle Umschalten kommt. Das ist natürlich ein großes Thema, aber es sind eher kleine Stellschrauben, die gedreht werden müssen. Also es ist jetzt kein, nicht, dass wir hierher kommen und sagen, oh, wir müssen hier eine andere Art und Weise von Fußball spielen. Und es war so, dass Fabi, er hat eine krass komplexe und gute Spielphilosophie oder Style of Play. Und da geht es für mich darum, mich bei ihm anzupassen. Und da kann ich auch noch Dinge lernen. Und natürlich kann ich meine Sachen reinbringen. Aber das Wichtigste am Ende ist einfach, dass man kann ja über alles diskutieren, auch nicht zu lange diskutieren, weil der Tag geht weiter, hat nur 24 Stunden. Und dass man dann aber mit einer gemeinsamen Sprache rausgeht und dass ich als Co-Trainer komplett dahinter stehe, was der Cheftrainer oder was meinetwegen der Athletiktrainer, und es geht ja nicht nur zum Cheftrainer, sondern auch was ein Athletiktrainer, was die einfordern, dass ich da komplett dahinter stehe und dass kein Spieler denkt, oh, der steht da aber nicht dahinter. Das, wenn es so sein sollte, was ja menschlich ist, ja, dann darf man es mir nicht ansehen.
Ja, du musst zumindest verkörpern, dass es dieselbe Sprache ist, die ihr sprecht innerhalb des Staffs, um Zusammenhalt einfach auch zu nach außen zu verkörpern. Inhaltlicher Natur hat es dich jetzt aber auch irgendwie nochmal geprägt, so, weil man hat ja schon auf St. Pauli die Art und Weise des Fußballspiels gesehen, wie auch jeder einzelne Spieler sich weiterentwickelt hat.
Ja, auf jeden Fall, weil es ist auch für mich eine neue Erfahrung. Bei Augsburg haben wir jedes Jahr, also war das Hauptziel Klassenerhalt. Wir hatten jetzt nicht, würde ich sagen, gerade in den ersten Jahren wurden wir oft von Experten als Abstiegskandidat Nummer 1 genannt, wo dann Hamburg, Köln und was weiß ich, wer noch abgestiegen ist. In der Zeit hatten wir natürlich eine andere Art und Weise zu spielen, als Fabi mit St. Pauli gespielt hat, weil die eher im oberen Tabellendrittel, sage ich mal, von der Qualität des Kaders in der zweiten Liga angesiedelt sind und mehr auf Ballbesitz gespielt haben. Die Zeit hatten wir bei Augsburg gar nicht mal so krass, sowas zu entwickeln, auch mit vielen Transfers. Aber das ist wieder eine andere Sache. Aber natürlich hat es mich in der Hinsicht geprägt, zu sehen, wie Fabi seine Spielphilosophie in eine Mannschaft reinbringt, wie stark sie geprägt ist auf Kontrolle. Und obwohl er ein offensiver Trainer ist und es liebt, offensiv Chancen zu kreieren, das Spiel zu dominieren offensiv, vernachlässigt er nie die Defensive und weiß, dass die Defensive eigentlich die absolute Basis ist, um erfolgreich zu spielen. Weil es gibt Spiele, da müssen einfach ein oder zwei Tore reichen und das schaffe ich halt nicht, wenn ich zwei kassiere. Und das ist schon ganz groß, was er da leistet.
Ja, und du hast ja auch mal in einem anderen Podcast gesagt, deine liebsten Siege sind eigentlich 1-0-Siege. Untypisch, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, wie ich es so beschreiben soll. Das ist eher so ein Gefühl, so dieses, wenn ich ein Spiel, angenommen, ich gewinne ein Spiel 5-3, dann, oder ich verliere ein Spiel 5-3, sagen wir es so rum, ich verliere ein Spiel 5-3, dann habe ich als Mannschaft, die verloren hat, trotzdem das Gefühl, ey, ich hätte das Ding gewinnen können, ich habe hier 3 Tore gemacht, ey, wenn wir das einfach besser wegverteidigen, dann hätte man das vielleicht gewinnen können oder einen Punkt mitnehmen können. Wenn ich aber 1-0 gewinne, dann weiß ich, dass ich kein Gegentor kassiert habe. Das heißt, der Gegner hat keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist eine Genugtuung für mich. Wenn ich kein Tor kassiere, und das mag, diesen Gedanke liebe ich auch, wenn den Spieler haben. Klar, den haben natürlich eher Defensivspieler. Aber so dieses, ich kassiere kein Tor, also gibt es keine Möglichkeit für den Gegner, dieses Spiel zu gewinnen. Das finde ich einfach einen geilen Mindset. Zu sagen, der hat keine Chance, das Spiel zu gewinnen, weil er kein Tor schießt. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich, wenn ich 1 schieße, das Spiel gewinne.
Das macht den Reiz am Ende aus. Und wenn wir eben über das Thema Spielkontrolle reden, ist das ja irgendwie auch ein Ausdruck von Spielkontrolle.
Total, oder? Total, ja, total. Und das wird oft vergessen.
Von daher, ja, haben wir da einige Anknüpfungspunkte für Folge 2, wo wir nochmal mehr ein Deep Dive reinmachen, auch in deine Traineranfänge, denn ich habe es ja schon im Teaser angefangen. Der SV Waldeck-Obermenzing
Musst du nachlesen.
Ich muss nochmal für den zweiten Namen nochmal nachlesen, Mensch. Aber ich war stolz. Ich habe, wie gesagt, den Podcast, den englischsprachigen von eurem Verein gehört, wie gut der englische Host den Namen ausgesprochen hat.
Ja, total, ja.
SV Waldeck Obermenzing.
Ich weiß nicht, wie lange er ihn geübt hat, aber war gut, ja, war ich auch beeindruckt.
Par excellence. Den Namen müsst ihr euch merken, denn darum geht es vor allem in Folge 2 und auch die Zeit in Augsburg, habe ich auch angeteasert. Bevor wir aber den Abschluss machen, habe ich glaube ich noch gar nicht angekündigt, dass wir ab diesen Folgen quasi mit Kategorien aufhören, nämlich immer die erste Folge hört mit der Kategorie auf, Tipp des Tages, und da it's showtime for you, Jonas. Welchen einen Tipp würdest du gern den Trainern da draußen oder vielleicht auch dem ganz jungen Trainerlehrling von oder Trainer Anfänger von früher, Jonas Scheuermann, mitgeben?
Ich würde sagen, nicht anhaften, nicht widerstreben und nicht urteilen oder nicht zu viel urteilen, weil, wenn ich es kurz ausführen darf, also nicht anhaften heißt für mich nicht an Situationen oder an Ergebnissen oder an, sag ich mal, einem Streit mit einem Spieler oder manche Sachen nicht zu lange daran anhaften, weil dann begibt man sich zu stark in die Vergangenheit und lässt sich dadurch in seinen weiteren Entscheidungen beeinflussen und handelt nicht mehr frei in der Zukunft. Nicht widerstreben ist einfach, ich widerstrebe nicht diesem Ergebnis. Wenn ein Ergebnis da ist, dann ist es. Und wenn der Schiedsrichter abpfeift, dann ist das Ergebnis da und ich werde es nicht mehr ändern können. Ich habe keine Chance mehr, es zu ändern, und ich muss es akzeptieren. Und das Leben oder das Fußballerleben liegt dann weiter davor. Also nicht widerstreben und nicht urteilen, meine ich. Natürlich urteilen wir die ganze Zeit als Trainer, und das Gehirn, wenn wir ein Spiel sehen, wenn wir ein Training sehen, wir urteilen die ganze Zeit über Spieler. Das ist automatisch, aber nicht zu viel urteilen, weil wir wissen nie die Intention des Spielers. Was hat er gerade vor? Was ist familiär? Was ist dies? Was ist das? Also nicht zu viel urteilen, also nicht anstreben, nicht anhaften, nicht widerstreben und nicht urteilen, die drei Dinge.
Das nehmen wir mit in den Alltag als Trainer, Cheftrainer, Co-Trainer, in welcher Funktion auch immer. Ich danke dir und dann sage ich bis gleich.
Gerne, bis gleich.